Viel wird darüber geredet, aus gutem Grund, wie extreme Rechte unsere Demokratie gefährden. Zu wenig wird aber darüber geredet, wie extreme Reiche unsere Demokratie gefährden. In der kommenden Stunde tun wir das bei Radio Lora. Denn große Einkommensungleichheit, zumal leistungsloser Reichtum durch Spekulation, ist nicht nur ungerecht, sondern gefährdet die Demokratie auch über Macht und politische Einflussnahme. Unter Neoliberalismus der letzten Jahrzehnte ist den Interessen von Superreichen super entgegengekommen. Letzte Woche kamen aktuelle Zahlen dazu raus und Verhalten ohne tiefere Debatte. 2025 gab es 3.900 Superreiche, die über mehr als 100 Millionen verfügen. 2026 sind es schon 5.000. Das heißt, die Zahl ist um 1.100 Superreiche gestiegen. Während überall Soziales gestrichen wird und eine Vermögenssteuerreform weiterhin nicht angefasst wird. So richtig gründlich und historisch erforscht hat die antidemokratischen Wirkungen von solcher Ungleichheit der Ökonom Thomas Piketty mit seinem Werk »Das Kapital des 21. Jahrhunderts«, das 2014 in der ersten Auflage erschien. Und diesem Werk wollen wir die nächste Stunde widmen. Mein Name ist Renate Börger und mit dem Piketty-Fan Helwin Lesch habe ich für Lora ein Gespräch aufgezeichnet, das Sie gleich hören werden. Doch zunächst sind wir mal auf die Straße gegangen und haben gefragt, wie sehen Sie das denn mit der Ungleichheit?
Ist Vermögen gerecht verteilt in Deutschland?
Nee, weil einige zu viel haben. Und das Problem ist ja auch, dass andere zu wenig haben.
Nein, die Reichen haben immer mehr als wir. Können sich halt alles leisten oder können fahren. Wir müssen halt schauen, wo das Geld bleibt.
Also ich finde es eher weniger, dass es gerecht verteilt ist. Die meisten ärmeren Menschen oder auch teilweise Mittelschichtler schaffen es auch vielleicht nie in ihrer Lebenszeit, vielleicht mit Glück, sich da hochzuarbeiten, aber meistens eher wahrscheinlich nicht, dass sie es schaffen.
Ja, ich meine, wir müssen wahrscheinlich nie eine Lösung finden, ob gerecht ist oder nicht gerecht ist. Manche erarbeiten, manche haben das Glück, dass sie erben. Und sagen wir mal, was jetzt nicht mehr in Deutschland ist, es gibt immer diese Mittelschicht.
Finde ich schwierig, die Frage tatsächlich, weil es einfach so viele verschiedene Punkte gibt. Also wenn man jetzt sieht, wo das Vermögen verteilt ist, auch deutschlandweit und das Ganze, finde ich eher nicht, dass es komplett gerecht verteilt ist, auch Bezug auf Solidaritätszuschlag und sowas. Und das sollte eigentlich mittlerweile weg.
Es kommt darauf an, wo man schaut. Also in so einer Großstadt wie München gibt es, denke ich, schon eine große Unverteilung, sag ich mal. Also gibt es schon welche, die deutlich mehr haben als andere. Aber allgemeine Aussage kann ich jetzt da nicht treffen in Deutschland.
Ja, ich schließe mich da eigentlich an. Ich finde, es kommt wirklich immer darauf an, in welche Städte man schaut.
Ja, weil wenn jemand hat ja auch schon dafür gearbeitet. Und ich glaube, die Person hätte auch nicht gewollt, dass es einfach an irgendwelche Personen geht, die man nicht kennt, sondern schon an halt seine Familienmitglieder.
Ja und nein. Ich denke, es ist schwierig, da eine direkte Antwort zu geben, aber ich denke, Leistung sollte belohnt werden. Also ich meine, wir sind eine Leistungsgesellschaft und dadurch, dass ich auch Teil dieser Leistungsgesellschaft bin, würde ich sagen, ist es sinnvoll, auch die Möglichkeit zu haben, Vermögen aufzubauen. Aber mein Problem habe ich gegenüber großen Erbschaften. Das finde ich persönlich schwierig. Ich bin eher der Meinung, dass das der Grund ist, warum eben Vermögen auch ungleich verteilt ist, weil Erbschaften einfach nicht, ich sage jetzt mal, stark genug besteuert werden. Und dementsprechend sollte man eher auf Leistung weniger Steuern zahlen und auf Erbschaften mehr, weil so wird Leistung wieder belohnt und man hat Lust, etwas aufzubauen, was der Wirtschaft in unserem Land halt viel mehr bringen würde.
Nee, weil halt viel mehr bei CEOs oder großen Konzernen an Vermögen liegt und viel mehr bei den reichen 1% der Bevölkerung anstatt bei den Verdienern, die wirklich sehr viel für ihr Geld arbeiten und vielleicht auch in die Überstunden gehen, immens.
Und was könnte man dagegen tun oder was könnte man verändern, vielleicht auch in der Politik?
Ich würde sagen, da muss auf jeden Fall eine Vermögenssteuer her. Also ich bin da ziemlich für die linke Position der linken Partei und ich finde, die Reichen müssen da mehr besteuert werden und die Konzerne auf jeden Fall.
Vermögenssteuer ist eigentlich eine der besten Möglichkeiten, wie man das regeln könnte. Einfach, dass da mehr gerechte Verteilung drinsteckt. Deutschland predigt ja selbst auch gerne, dass ja alles gerecht ist im Land. Also warum schafft man da nicht auch ein bisschen mehr Gerechtigkeit, dass man das ein bisschen ändert?
auf jeden Fall, dass da mehr Gelder auch einfach an den Bevölkerungsteil geht, der viel arbeitet und trotzdem wenig verdient.
Das war eine Umfrage von Luise Helfmeier. Ja, Geld an sich könnte eine gute Sache sein als ein universelles Tauschmittel. Doch das kapitalistische Finanzwesen hat Geldprofit zum Selbstzweck gemacht. Und es treibt auf dem Finanzmarkt immer raffiniertere und schamlosere Methoden, spekuliert mit Zukunft, mit Engpässen, mit Wohnungsknappheit, mit Gesundheit und mit Daten. Hören Sie nun das Gespräch mit dem Ökonomen Helwin Lesch, der sich intensiv mit dem Werk »Das Kapital des 21. Jahrhunderts« befasst hat und das netterweise mit uns teilt.
Ich habe BWL und VWL studiert, in Zeiten, in denen es in München an der LMU kaum Neoliberale eigentlich gab. Das kam erst nachher. Und habe mir dann im Nachhinein, wenn ich mich mit den Publikationen da auseinandergesetzt habe, manchmal die Frage gestellt, was habe ich eigentlich studiert und ist es noch dasselbe Fach, das ich ursprünglich mal gelernt habe. Thomas Piketty hat sein Buch im Jahr 2013 auf den Markt gebracht und das war für mich dann so ein Erweckungserlebnis, dass ich mir gedacht habe, na, siehst du, man kann mit Volkswirtschaftslehre doch auch noch ganz vernünftige Dinge tun und argumentieren. Und das hat mich sozusagen wieder mit meinem Studium versöhnt. Der Thomas Piketty, der sagt ja eigentlich, der gesellschaftliche Zusammenhalt wird untergraben, wenn die Unterschiede in der Gesellschaft zu groß werden. Und das genau war meine Beobachtung jetzt seit mehreren Jahren des Neoliberalismus. Und das hat mich so fasziniert an diesem Buch, weswegen ich es so gerne gelesen habe.
Und er ist ja sehr populär, weil er eben auch offenbar sehr gut schreibt.
Er schreibt ausgesprochen gut. Das Buch ist gut lesbar. Es hat erstmal abschreckende 670 Seiten oder so. Allerdings eher in Romanform als in wirklicher Fachbuchform, denn er beschreibt anhand historischer Entwicklungen diese Ungleichheiten und auch die Mechanismen, die dahinter stehen. Thomas Piketty ist da sehr weit in die Geschichte eingestiegen und es ist ihm tatsächlich gelungen, die Brücke zwischen den Volkswirten und den Historikern zu schlagen und da vernünftige Basis draus zu ziehen. Bemerkenswert ist auch, dass aus seinem Buch nicht jetzt in irgendeiner Form eine Neiddebatte oder sowas entsteht, sondern die Sorge eben, dass unser Gemeinwesen untergraben werden könnte. Er selber bezeichnet sich ja als politischen Ökonom. Das ist praktisch ein weißer Schimmel. Jeder Ökonom ist natürlich auch immer politisch. Aber er bezieht damit schon auch politisch Stellung. Aber jetzt nicht im Sinne von Lagerkämpfen oder sowas, sondern eher im Sinne davon, was muss man tun, um Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft vorzubeugen bzw. entgegenzuwirken.
Ich habe auch zu dem Begriff politische Ökonomie ein sehr positives Verhältnis, weil ich verbinde damit, dass man eben auch die Gesamtgesellschaft im Blick hat und insofern die Polis, die gesamte Gesamtheit und nicht die Ökonomie so abspaltet, als ob das so ein Extrabereich wäre, der mit der Gesamtgesellschaft gar nichts zu tun hätte.
Ja, also das muss man jetzt wieder sagen, die VWL, die ich in den 70er und 80er Jahren studiert habe, war genau so etwas. Da gab es die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und wir haben immer gesagt, das ist das Glasperlenspiel von Hermann Hesse. Also man muss sich eigentlich im Grunde genommen da in diesen geistigen Bau hineinbegeben und dann sämtliche sozusagen Auswirkungen auf die reale Volkswirtschaft auf die Seite stellen. Es ist den Volkswirten ja auch bisher noch nie gelungen, vernünftige Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung auf die Beine zu stellen. Insofern ja, es ist richtig, die normale Ökonomie ist da immer etwas abgespalten. Was Piketty aber macht, ist eben, Entwicklungen zu analysieren und zwar mit sehr langen Datenreihen und dann aber auch politische Folgerungen.
Aber nochmal ganz kurz, weil ich jetzt ein bisschen irritiert war. Also ich habe ja nicht VWL studiert, aber du hast jetzt sozusagen gesagt, dass diese Volkswirtschaftslehre gar keine Volkswirtschaftslehre mehr in dem Sinne ist, dass sie die Volkswirtschaft als Gesamtgeschehen einer Gesellschaft im Blick hat. Im Gegensatz zur Betriebswirtschaftslehre, die halt den einzelnen Betrieb anschaut, würde ich das von einer Volkswirtschaftslehre schon erwarten. Aber du hast die Erfahrung gemacht, dass das eben gar nicht mehr geliefert wird im VWL-Studium, ein Gesamtblick.
Naja, also die Neoliberalen dann schon. Ne? Die haben also aus der Volkswirtschaftslehre eben den Schluss gezogen, möglichst wenig Staat, möglichst viel Privatinitiative und Ähnliches und haben dann auch die entsprechenden politischen Folgerungen gezogen.
Also für die ist politisch sozusagen Privatisierung und neoliberale Umgestaltung, das verstehen die dann als politisch.
Genau. Während eben in meiner Zeit des letzten Endes eigentlich sich darin erschöpft hat, sich darüber zu freuen, wenn die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung aufgegangen ist. Mhm. Das ist ja sozusagen so eine Art Bilanzierung für eine Volkswirtschaft und eigentlich wenig wirklich politische Folgerungen daraus abgeleitet wurden.
Also zum Beispiel Gerechtigkeitsfragen und
Wachstumsfragen, Verteilungsfragen, solche Dinge. Die haben eine gewisse Rolle gespielt, aber wurden eigentlich nicht wirklich diskutiert. Und Piketty hat eben dann diese beiden sozusagen Zeiten überwunden mit seinem Buch im Jahr 2013 und hat gesagt, Moment, wenn das hier so weitergeht mit der Akkumulation von Einkommen und Vermögen in wenigen Händen.
Also die Vermehrung, die immer mehr Vermehrung, Akkumulation.
Dann kann das für eine Gesellschaft richtig problematisch werden. Warum und über welche Wege, das werden wir nachher noch sehen. Aber das war im Grunde genommen eigentlich von ihm wirklich ein neuer Ansatz, der dann auch, kann man schon sagen, weltweit eigentlich Furore gemacht hat. Er wird inzwischen sehr intensiv diskutiert, auch in den USA interessanterweise, weil eben diese Fehlentwicklungen noch immer deutlicher werden. Er ist kein Marxist oder Sozialist. Er hat sich da eigentlich nie wirklich, vielleicht in letzter Zeit ein bisschen intensiver, damit auseinandergesetzt, sondern ihm geht es einfach darum, wie kann man das System so stabilisieren, dass es nicht an die Wand fährt.
Ihm geht es um die Demokratie.
Genau. Also wie kann man sicherstellen, dass in der Demokratie wirklich Entscheidungen für alle getroffen werden und nicht für wenige?
Wobei sein neues Buch ja heißt, für einen ökologischen Sozialismus. Also da kommt das Wort Sozialismus schon vor, aber in dem Buch von 2013 spricht er davon noch nicht.
Da spricht er nicht davon und das macht dieses Buch natürlich auch leichter verdaulich für viele Ökonomen, die erstmal anders sozialisiert worden, also neoliberal oder so wie ich sogar noch vor neoliberal. Denn damit sind solche Kampfbegriffe, will ich es mal nennen, oder Buzzwords vermieden. Am Ende des Tages ist es auch eigentlich wurscht, was man da für ein Etikett drüber klebt. Wichtig ist einfach zu überlegen, oder soweit geht der Piketty in diesem Buch, wann wird sozusagen Ungleichheit wirklich so problematisch, dass eine Gesellschaft es zerlegt. Und gar nicht mal unbedingt, wie muss man Vermögen oder Einkommen fair besteuern? Das spielt erst in zweiter Linie bei ihm eine Rolle. Er schaut als allererstes mal drauf, was für negative Folgen hat Ungleichheit und ab wann wird es wirklich problematisch.
Und wir gehen ja jetzt auch dann mal durch, was seine Analyse ist, also wie er es analysiert durch die Jahrhunderte ja sogar als Historiker und werden dann aber auch darüber sprechen, welche Folgen und welche Lehren er daraus zieht.
Genau. Interessant ist eben, dass er anhand von sehr langen Datenreihen festgestellt hat, dass sich gerade auch Vermögen immer mehr manifestiert. Das heißt, dass also Vermögen sich verfestigt und über die Generationen, über die Familien hinweg, über die Jahrhunderte sich immer weiter konzentriert. Warum das so ist, das hat ihn dann intensiv beschäftigt. Und er hat da eigentlich eine Formel herausgefunden, auf die wir vielleicht nachher nochmal genauer zu sprechen kommen, nämlich, dass sich Kapital in der Regel besser verzinst, als die Gesamtwirtschaft wächst. Und das führt natürlich über die Jahrhunderte, und er ist zurückgegangen bis ins 17. Jahrhundert, dazu, dass Kapital sich immer stärker konzentriert.
Du hast es auch mal selber, habe ich im Vorgespräch gehört, so ausgedrückt, Geld wächst schneller als die Arbeit.
Genau. So kann man es ruhig beschreiben und der Effekt ist besonders deutlich sichtbar, wenn eben das Wirtschaftswachstum...
Geld arbeitet schneller als Menschen, so hast du es gesagt.
Genau, das wird besonders deutlich, wenn eben die Wachstumsraten in der normalen Ökonomie, also in der Realwirtschaft, niedrig sind und die Zinsen weiterhin hoch. Das ist ein Effekt, den wir zurzeit auch erleben und jetzt seit den 80er Jahren eigentlich in Deutschland, der sich da verfestigt hat. Ja. Da ist es natürlich auch für die Zinsen kein Kunststück, jetzt über die 2% oder 1,5% Bruttowachstum hinauszugehen. Das funktioniert eigentlich regelmäßig. Also diese These, die hat er entwickelt und die hat er eben auch über Generationen hinweg entwickelt. Er ist zurückgegangen bis ins Jahr 1790. Und hat zusammen mit Historikern eben auch Romane ausgewertet, in Jane Austen zum Beispiel oder Balzac, die sehr gut beschrieben haben, wie die damaligen Gesellschaften strukturiert waren, wo die Vermögen angesiedelt waren, was ein Pferd wert war, was ein Acker wert war, was eine Arbeitskraft wert war und ähnliches mehr. Und er hat daraus eben volkswirtschaftliche Schlüsse gezogen, zusammen mit Daten aus der Französischen Revolution im Wesentlichen, bei der erstmalig die Vermögen wirklich erhoben wurden und Zeitreihen gebildet, die eben über diese Zeit insgesamt hinausgehen. Und hat da festgestellt, dass eben mit der Industrialisierung zu Beginn des 19. Jahrhunderts dann plötzlich die Ungleichheiten enorm groß wurden. Früher in der Feudalwirtschaft natürlich auch, aber mit dem Wert von Grund und Boden war das so eine Sache. Die Feudalwirtschaft hat ja im Wesentlichen eigentlich auf dem Besitz von Grund und Boden aufgebaut, während bei der Industrialisierung der Besitz von Kapital ganz wesentlich wurde. Und da hat sich dann eben gezeigt, dass mit Beginn der Industrialisierung auch dem sozusagen sogenannten Manchester-Kapitalismus Kapital enorm wichtig wurde und sich immer mehr konzentriert hat.
Du hast jetzt also schon einen wunderbaren Überblick gegeben. Thomas Piketty beschäftigt uns und sein Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert. Genau das, was du jetzt alles schon angerissen hast, werden wir im zweiten Teil vertiefen, nämlich seine Kernaussagen, wie sich das Geld oder das Kapital stärker vermehrt hat, als es durch die Arbeit möglich war an Wertsteigerung. Und nach einer kleinen Pause geht es weiter.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Ja, wir sind in einer Sendung, die sich beschäftigt mit Thomas Piketty. Das ist der, der das Buch geschrieben hat, Das Kapital im 21. Jahrhundert. Ein Forscher, Historiker, der sehr, sehr respektiert ist, auch bei bürgerlichen Ökonomen und bei Menschen, die sich sonst gar nicht unbedingt so kritisch mit dem Kapitalismus beschäftigen. Und wir haben jemanden gefunden, der uns das sehr genau erklären kann, was in dem Buch eigentlich genau steht. Das ist Helwin Lesch. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
Sehr gerne.
Und er hat selber Betriebswirtschaft studiert und Volkswirtschaft und hat uns eingangs erzählt, dass er da eigentlich ziemlich frustriert war und nicht befriedigend Antworten gegeben hat auf alle seine Fragen. Er hat auch dann beim Bayerischen Rundfunk in der Technikabteilung gearbeitet, nicht als Volkswirt. Und jetzt hat er uns schon einen ziemlich guten Überblick gegeben und das wollen wir jetzt vertiefen, nämlich wir waren also beim Wandel vom Feudalismus zum Kapitalismus.
Ja, vielen Dank und ich will auch nochmal eine Lanze brechen für dieses Buch, das wirklich lesenswert ist. Man lässt sich ja gerne mal abschrecken von Wirtschaftsliteratur, aber das Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert von Thomas Piketty ist wirklich lesenswert. Man kann es fast durchlesen wie einen Roman, weil er eben über so lange Zeitreihen hinweg gesellschaftliche und auch wirtschaftliche Entwicklungen darstellt, die jedem geläufig sind, aber noch nicht unter diesem Blickwinkel betrachtet wurden. Ja, der Übergang von der Feudalwirtschaft auf die Kapitalwirtschaft ist natürlich ein ganz entscheidender. Konzentration von Vermögen bei der Feudalwirtschaft bedeutet Konzentration von Grund- und Bodenvermögen. Grund und Boden gibt es aber nur in beschränkter Anzahl sozusagen. Bei Kapital ist diese Konzentration praktisch unbegrenzt. Es ist grundsätzlich möglich, dass einem wirklich alles gehört. Das ist eine besondere Qualität und das ist auch eine besondere Qualität eben der Umbrüche, die mit Eintreten in den Manchester-Kapitalismus zu beobachten waren.
Moment, was ist jetzt, also als Feudalherr gehört mir ja auch alles, wenn ich jetzt der König eines Landes oder der Feudalherr einer Region bin oder so, gehört mir das Land
ja.
Und damit gehörten ihm ja auch die Arbeitskräfte
ja, ja.
Und das Vieh.
Richtig.
Was ist jetzt der Unterschied?
Die Erträge dieses Landes und der Region sind aber beschränkt eben auf diese Region. Beim Kapital gibt es diese Schranken nicht mehr. Das Kapital kann sich überall hin bewegen und kann auch im Grunde genommen unbegrenzte Monopolgewinne erzielen. Elon Musk verdient sein Geld ja auch nicht nur in Kalifornien oder in Texas, sondern weltweit. Also ein Unterschied sozusagen in der Skalierbarkeit dieser ökonomischen Modelle. Dazu kam eben mit dem Eintreten des Kapitalismus auch ein Bevölkerungswachstum, das sowohl in Frankreich wie auch in Großbritannien eine Rolle gespielt hat, ein Überschuss an Arbeitskräften auf dem Land, der dann dazu führte, dass eben billige Arbeitskräfte auch in der Industrie zur Verfügung standen und eben das völlige Fehlen von jedweder Regulierung zugunsten des Gemeinwesens bzw. der Arbeiter. Damit hat er sich also dann auseinandergesetzt und hat eben festgestellt, dass von dem ursprünglichen Verhältnis, wie viel Kapital ist in einer Volkswirtschaft vorhanden, wie viel Vermögen ist da, zu wie viel Geld wird damit erwirtschaftet, welche Produktion wird da erzielt, die über viele Jahrhunderte so im Verhältnis ungefähr 3-5:1 war, also 5-mal so viel Vermögen wie volkswirtschaftliche Produktion. Dieses Verhältnis hat sich zu Beginn des Kapitalismus deutlich ins Extreme entwickelt. Es war im Maximum 7-mal so viel Vermögen da, wie erwirtschaftet wurde pro Jahr. Zum Vergleich, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nach dem Ersten Weltkrieg war dieses Verhältnis plötzlich wieder auf den Kopf gestellt und es war nur ungefähr doppelt so viel Vermögen da wie Produktion. Wenn dieses Vermögen aber dann auch noch nicht nur sehr stark im Vergleich zur Produktion ist, sondern dann auch noch in nur ganz wenigen Händen liegt, dann ist klar, dass eben die Entwicklung für eine Gesellschaft, für die Entscheidungsfindungen in einer Gesellschaft sehr problematisch werden können, sich letzten Endes immer mehr verstetigen.
Also zwei Dinge da nochmal zur Vertiefung. Also mit dem gesunden Menschenverstand denkt man ja, oder so sollte es auch, glaube ich, sein, dass der Fluss des Geldes oder die Menge des Geldes korreliert ist, also irgendwie damit zu tun hat, wie viel erwirtschaftet wird. Also die Warenproduktion und die Geldproduktion oder der Geldfluss sind ja eigentlich normalerweise, also der Fluss der Löhne und des Einkommens und der Kaufkraft sind das, was eben auch das zirkulierende Geld dann bedeuten. Aber wenn die Vermögenssumme fünfmal so hoch liegt wie diese Summe, die eigentlich gebraucht wird für Kaufkraft und Löhne, dann ist das natürlich eine irre Diskrepanz. Also eigentlich der gesunde Menschenverstand denkt ja immer, das Geld hätte damit zu tun, was produziert wird und was man an Einkommen braucht. Also dass der Geldfluss da halt die Seite dessen ist, was hergestellt wird. Mhm. Aber so ist es ja dann gar nicht.
Mhm. Nee, so ist es nicht. Man muss auch vorsichtig sein mit solchen Vergleichen, das stimmt schon. Das eine ist ja sozusagen eine Flussgröße, wie viel Geld brauche ich, um meine Löhne zu bezahlen und so weiter. Und das andere ist eine Bestandsgröße, wie viel Geld habe ich tatsächlich auf dem Konto, beziehungsweise was sind die Immobilien, die Fabriken, die ich besitze, wert. Das sind zwei unterschiedliche Paar Stiefel, aber Piketty zieht es eigentlich nur heran, um mal deutlich zu machen, wie stark sich das Kapital unter Umständen von der Arbeit sozusagen entkoppelt hat.
Mhm.
Und sagt dann eben, das kann durchaus zu problematischen Entwicklungen führen. Es führt dann nicht zu einer problematischen Entwicklung und da hat er eben schon recht früh eingehakt, wenn man gegensteuert. Er ist nicht jemand, der jetzt das Kapital plötzlich an alle verteilen will oder so, sondern er sagt nur, wir brauchen entsprechende Regulierung, um zu verhindern, dass daraus demokratiegefährdende Entwicklungen entstehen. Regulierungen im Sinne der Besteuerung, im Sinne der Gesetze ganz allgemein, im Sinne der Erbschaftssteuer insbesondere und im Sinne der politischen Entscheidungsfindung, wie funktioniert eine Demokratie. Das hat er daraus geschlossen und hat dann auch sehr schön eigentlich historisch herausgearbeitet, wie das auch im 19. und 20. Jahrhundert stattgefunden hat. Es gab ja dann Sozialgesetzgebung, es gab ja dann auch Parlamente, die sich etabliert haben, die dafür gesorgt haben, dass eben die Rechte der Arbeiter auch entsprechend berücksichtigt werden und dass auch gerechte und faire und insbesondere auskömmliche Löhne bezahlt werden. Das ist aber nicht von selber entstanden. Und darauf legt der Piketty Wert, dass er sagt, diese Leistung, solche Strukturen zu schaffen, kann der Kapitalismus in der reinen Form gar nicht erbringen. Denn der funktioniert einfach anders.
Es braucht den regulierenden Staat.
Genau.
Aber ich möchte trotzdem nochmal zurück, weil das war jetzt für mich ein großer Sprung. Also wir sind ja davon ausgegangen, dass es einen Zins gibt für Geld. Und der normalerweise, sagen wir, wenn der bei 1 oder 2 oder 3% liegt, dann wächst eben das Geld auch durch die Verzinsung. Das andere ist ja aber die Spekulation oder die Investition oder zum Beispiel eine Aktie. Also dieser ganze Finanzmarkt bietet ja durch Eigentumsrechte und Spekulationsmöglichkeiten eben wahnsinnig neue Dimensionen von Geldvermehrung, die weit über eine normale Verzinsung hinausgehen, wie wir uns das so mit gesundem Menschenverstand vorstellen. Ja, man spart jetzt Geld auf dem Sparkonto und da kriegt man halt Zinsen dafür oder so. So ist es ja auf dem Finanzmarkt nicht.
Also grundsätzlich mal ist eigentlich egal, ob ich festverzinsliche Papiere habe oder Papiere, die am Gewinn eines Unternehmens oder einer Immobilie oder sowas teilhaben. Beides schmeißt Geld ab. Ich kann jeden Monat zuschauen, wie es mehr wird und alles ist gut. Das Entscheidende eigentlich ist, dass, und das hat jeder, glaube ich, von uns schon mal erlebt, wenn er zur Bank gegangen ist und einen kleinen Betrag anlegen wollte, dass die Verzinsung immer attraktiver wird, je größer der Betrag ist. Das heißt, je mehr Geld ich habe, desto mehr Risiken kann ich eingehen und desto interessantere Kapitalanlagemöglichkeiten finde ich. Und das ist auch so ein ganz natürlicher Effekt im Kapitalismus, dass natürlich große Vermögen auch ganz anders investiert sind. Klammer auf, dass sie sich auch ein Stück weit anders der Steuerlast entledigen können durch entsprechende Konstruktionen. Aber insbesondere eben auch, dass sie in der Lage sind, Investitionsmöglichkeiten zu ergreifen, die Otto-Normalverbraucher nicht zur Verfügung stehen. Entweder, weil es zu kleinteilig wäre, natürlich könnten 10.000 Leute zusammen sich auch in einer Arena treffen und ein Unternehmen gründen, aber besser ist es eigentlich, man hat eine Aktiengesellschaft dafür, dann brauche ich aber wieder einen Aufsichtsrat, dann brauche ich wieder Rechtsanwälte, die das Ganze betreuen und so weiter, dann wird es schon teuer. Wenn mir allein diese Firma gehört, dann ist es deutlich interessanter. Also diese Möglichkeiten gibt es einfach nur, wenn man über große Vermögen verfügt, und das ist ein weiterer Effekt oder eine weitere Gesetzmäßigkeit, wenn man so will, die dazu führt, dass eben große Vermögen immer größer werden.
Ja, wenn wir jetzt auch zum Beispiel die Bodenpreisspekulation in München dazu nehmen, das sind ja unglaubliche, ich habe die Zahl vergessen, aber ich habe das Buch von Hans-Jochen Vogel gelesen, wie weit der Bodenwert in München gestiegen ist. Wenn ich da also vor 100 Jahren mir ein Stück gekauft habe, ein Grundstück oder so geleistet habe in München, bin ich halt inzwischen reich, weil der Bodenwert so ins Bodenlose geschossen ist und natürlich das auch immer zusammengedacht werden muss mit dem Eigentumsrecht, dass es überhaupt möglich ist, Boden privat zu besitzen.
Ja, weil im Grunde genommen ist ja die Theorie des Kapitalismus, dass Angebot und Nachfrage sich gegenseitig ausgleichen. Also wenn sehr viel Nachfrage da ist, dann wird irgendwann das Angebot auch nachziehen, wird erstmal der Preis nach oben gehen und dann irgendwann mal, wenn alle Leute Tulpen haben wollen, dann wird am Anfang der Preis der Tulpen nach oben gehen, gab es mal in Holland. Und irgendwann ist einer auf die Idee gekommen, noch mehr Tulpen zu züchten, und dann ist der Preis wieder runtergegangen und hat sich sozusagen wieder egalisiert. Das funktioniert bei Tulpen, das funktioniert bei Autos, das funktioniert praktisch überall. Wo es nicht funktioniert, ist Grund und Boden. München ist halt nun mal so groß, wie es ist. Wenn man nicht sehr viel mehr Baurecht ausweist, was in München über Jahrzehnte auch nicht passiert ist, muss man auch ehrlich sein, dann steigt zwangsläufig mit der Nachfrage auch der Preis. Und das genau ist da passiert. Damit ist keine volkswirtschaftliche Wertschöpfung entstanden. Man sieht ja auch an manchen Baustellen in München, dass die ganz offensichtlich in erster Linie dafür aufgemacht wurden, diesen Grund und Boden zu besitzen und zu behalten und gar nicht unbedingt zu verwerten, sondern lediglich darauf zu warten, dass er mehr wert wird. Davon hat aber niemand was, ja, außer der Besitzer.
Die Spekulationswirtschaft spekuliert ja sogar mit Krieg. Also habe ich jetzt gerade heute gelesen, dass es da eine Plattform gibt, die richtig damit spekuliert. Wie geht das da weiter im Iran-Krieg oder wie geht es weiter in der Ukraine? Also man kann eigentlich mit allem spekulieren.
Naja, man kann auf alles wetten natürlich.
Genau.
Auch, ne? Genau.
Und ein Großteil der Finanzindustrie heute ist ja auch eine Wettindustrie. Aber wir wollen ja über die Grundannahmen von Piketty sprechen. Entschuldigung, dass ich immer dazwischen rede. Aber dann kommen wir noch mal zu den Grundannahmen zurück.
Ja, er sagt, wie gesagt, die Mechanismen des Kapitalismus laufen darauf hinaus und belegt es eben auch mit seinen Daten, dass sich auf die Dauer eben das Kapital stärker verzinst, als die Wirtschaft wächst oder als die Arbeitseinkommen wachsen und damit fast zwangsläufig eigentlich akkumuliert. Das hat was mit Erbrecht zu tun natürlich, aber das hat auch was eben mit fehlenden Eingriffen des Staates in diese Strukturen zu tun. Warum? Weil man ja auch beobachten kann, dass durchaus vermögendere Personen im Zweifel einen größeren politischen Einfluss für sich geltend machen können als weniger Vermögende. Das hat was damit zu tun, dass Kapital ein scheues Reh ist und deswegen gerne mal das Land verlässt, wenn die Rahmenbedingungen dann dort nicht mehr so sind, wie man sich's vorstellt. Wir kennen alle die Oasen des Kapitals im fernen Osten oder auf irgendwelchen Inseln in der Karibik. Und es hat auch eben damit zu tun, dass die Ökonomie so funktioniert, wie sie funktioniert. Das heißt, dass eben Kapital von selber wächst. Und darauf legt er an und sagt, da braucht es eben politische Regeln, entsprechende Steuern, entsprechendes Erbrecht, damit diesen Entwicklungen Einhalt geboten wird. Er will es nicht unbedingt jetzt wirklich anders verteilen oder umverteilen. Er will nur verhindern, dass negative Effekte aus dieser immer weitergehenden Ungleichheit entstehen.
Also eigentlich ein bisschen die Idee der sozialen Marktwirtschaft.
Ja.
Wie sie Ludwig Erhard vertreten hat.
Wie wir sie auch in den 50er, 60er, 70er Jahren erlebt haben. Man spricht da auch von den gloriosen, die Franzosen sagen es glorieuse trente, also die gloriosen, die guten 30 Jahre, 50er, 60er, 70er Jahre, in denen genau eben solche Maßnahmen auch eine Rolle gespielt haben. Und, das kann man dann auch wieder bei den Piketty-Zahlen nachlesen, die Ungleichheit nicht gewachsen, sondern sogar tendenziell etwas gefallen ist. Das waren schöne Jahre, in denen auch Wachstum möglich war. Und dieses Wachstum hat es dann auch ermöglicht, dass es letzten Endes wirklich allen besser ging und dass die großen Vermögen da durchaus auch entsprechend profitiert haben davon.
Wobei man natürlich, oder das tun wir hier bei Lora immer darauf hinweisen, wie viel davon einer internationalen Ausbeutung geschuldet ist, also billig Löhnen in anderen Ländern, in anderen Zonen der Welt. Und auch natürlich die Kolonialgeschichte, die gehört ja auch dazu, also zur Geschichte des Kapitalismus. Beleuchtet denn Piketty die eigentlich auch?
Nee, also das wäre tatsächlich ein weltweiter Ansatz, den man mal untersuchen könnte. Mhm. Er hat es gemacht anhand im Wesentlichen eigentlich von 5 Staaten, von den USA, Japan, Frankreich, Großbritannien und Deutschland, einfach weil da die entsprechende Datenbasis vorhanden war.
Ach so, also okay.
Aus Kirchenbüchern, aus entsprechenden Erbschaftsstreitigkeiten und Ähnlichem konnte er da ganz gut eigentlich wirtschaftliche Daten auswerten. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt inzwischen auch den Fokus auf andere Länder gelegt hat. Im letzten Buch war die Rede von 20 Ländern, die er sich anschaut. Da sind dann auch noch die nordischen Staaten dazu gekommen. Aber Volkswirtschaften, die damals noch nicht so entwickelt waren, die sind natürlich für so einen langfristigen Vergleich dann schwer heranzuziehen.
Mhm. Mhm. Piketty war also einer der auch herkömmlichen Volkswirtschaftlern und Betriebswirtlern, die Lehre vermittelt hat, dass also die Regulierung oder ohne Regulierung Geld sich derart vermehren kann, dass es die Demokratie zerstört oder das Gemeinwesen.
Genau. Die klassische Lehre der Neoliberalen insbesondere war ja, Wirtschaft, die wächst, wird automatisch gerechter. Wenn die Flut kommt, ist das schöne Beispiel, wenn die Flut kommt, dann hebt sie alle Boote, die Yachten genauso wie die kleinen Fischerboote. Und Piketty zeigt, das ist eben genau nicht der Fall. Da muss man tatsächlich was tun. Witzigerweise gibt es bei dieser Beobachtung eine Delle. Das sind eben diese 30 Jahre ungefähr, die 50er und 60er Jahre, die Zeit des Kalten Krieges auch, wo tatsächlich mal eine Zeit lang dieser Effekt der weiteren Vermehrung oder Konzentration von Kapital unterbrochen war. Inzwischen, seit den 80er Jahren, geht es aber wieder ungebremst weiter.
Was manche darauf zurückführen, dass keine Konkurrenz durch sozialistische Staaten mehr da ist, denen man zeigen musste, dass es irgendwie im Kapitalismus besser geht. Jetzt hat man keine Konkurrenz mehr.
Kann durchaus auch eine Rolle spielen. Auf jeden Fall erleben wir, Margaret Thatcher haben wir da alle noch im Hinterkopf.
Tina, there is no alternative.
Genau. Also durchaus eine kapitalfreundlichere Gesetzgebung und Regulierung. Und wozu das führt, das sehen wir weltweit. Ein Elon Musk, der absehbar demnächst Billionär wird, also 1000 Milliarden besitzen wird. Das ist eine Konzentration von Kapital, wie es historisch auch praktisch noch nie gegeben hat.
Dazu gehört ja auch die ganze Phase der Privatisierung der letzten Jahrzehnte, dass öffentliche Güter privatisiert wurden, dass das Wasser privatisiert wurde, die Energie. Das war auch so eine Denke des Neoliberalismus, dass das auf jeden Fall besser ist. Beleuchtet Piketty das auch?
Ja, also in dem Buch jetzt nicht, im Kapital des 21. Jahrhunderts, aber in einem der Folgebücher. Beim Wasser war übrigens dann Schluss. Bei der Privatisierung des Wassers hat dann bei uns in Deutschland jedenfalls ein Umdenken stattgefunden. Es gab ja Vorschläge, insbesondere eben auch aus Frankreich. General Do hatte die Idee, wirklich die Wasserwerke von den Städten großenteils zu übernehmen. Und da war dann das Gemeinwesen doch noch stark genug zu sagen, das ist etwas so Fundamentales, dass wir uns da nicht in Abhängigkeit von Kapitalinteressen
begeben wollen. Ja, und Christian Ude war da übrigens auch sehr stark ein Privatisierungsgegner, dem wir viel zu verdanken haben, dass nicht alles verramscht wurde.
Ja. Also es gibt Bereiche in der Wirtschaft und das ist, wenn man es mal durchdenkt, eigentlich auch relativ klar, die eignen sich einfach nicht für Privatisierung. Wenn Sie sich vorstellen, wir würden jetzt beispielsweise den Straßenbau privatisieren, würde kein Mensch eine Straße im Bayerischen Wald teeren. Ich will niemandem zu nahe treten, aber im Bayerischen Wald ist einfach so wenig Verkehr, dass sich da über Maut oder ähnliche Entgelte oder Gebühren zu wenig verdienen lässt. Und das zeigt, dass es bestimmte Bereiche der Daseinsvorsorge gibt, und da gehört Wasser unstreitig auch dazu, die, wenn man sie privatisiert, dazu führen, dass das Gesamtsystem kollabiert.
Wir werden jetzt im nächsten Teil mal schauen, welche Lehren Thomas Piketty zieht, wie denn der Staat und wie überhaupt reguliert werden könnte um das Geld daran zu hindern, so wahnsinnig sich demokratiefeindlich zu vermehren und dann sozusagen die Politik zu kaufen, wie wir es jetzt von den Tech-Milliardären erleben. Nach einer kleinen Pause geht es weiter.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Ja, wir kommen zurück zu unserer Sendung über Thomas Piketty. Und er hat das Buch geschrieben, Das Kapital im 21. Jahrhundert, und behandelt vor allen Dingen die Folgen für die Demokratie, wenn sich das Geld zu sehr verselbstständigt, wenn die Vermögen zu sehr wachsen und wenn sich im Grunde dann das Geld die Politik kaufen kann, wie wir es jetzt bei den Tech-Milliardären erleben, und zu solchen Vermehrungsspiralen und unglaublichen, unfassbaren Einkommensunterschieden führen, dass Menschen sich mit Recht fragen, das kann ja wohl nicht mehr mit rechten Dingen zugehen, also geschweige denn mit gerechten Dingen. Und Piketty hat sich auch viel Gedanken gemacht, wie man das besser regulieren könnte. Und davon erzählt uns jetzt Helwin Lesch weiter.
Ja, sehr gerne. Ein zentrales Element in seiner Kritik dieser Entwicklung ist der Begriff der Erbengesellschaft. Er sagt, wenn die Gesellschaft in Zukunft so ausgestaltet ist, dass Arbeitseinkommen niemals eine Chance hat, an die Vermögen heranzukommen, dass also Herkunft und Familie deutlich wichtiger ist als Ausbildung und Leistung, dann wird es irgendwann mal für die Gesamtgesellschaft problematisch. Das ist eine Logik, die sich auch Neoliberale durchaus zu eigen machen können, denn die pochen ja letztlich auch auf der Leistungsbereitschaft der Bevölkerung. Ein Erbe hat aber keine Leistungsbereitschaft. Wenn Sie ein großes Vermögen erben, dann können Sie gar nicht so viel mehr arbeiten, dass Sie das wirklich wirtschaftlich noch spüren. Was anderes ist natürlich, wenn einer Spaß an seiner Arbeit hat, das will ich gar nicht bestreiten.
Umgekehrt, ja, das finde ich interessant. Lass uns da mal bleiben. Das ist ja eigentlich ist ja dieses neoliberale Credo Leistungsgesellschaft, und wer was leistet, soll auch was verdienen. Damit werden auch Einkommensunterschiede dann gerechtfertigt. Okay, darüber kann man auch diskutieren. Aber genau wie du sagst, eigentlich spricht das ja ganz fundamental gegen das Prinzip der Erbschaft, wo man völlig ohne eigene Leistung irgendein Eigentumsrecht, eine Wohnung, ein Geld, ein Kapital, eine Firma erbt, ohne jemals wirklich dafür was geleistet zu haben. Das muss ja jedem Leistungsdenker, auch jedem Neoliberalen, total gegen den Strich gehen. Das ist schon interessant.
Naja, die Neoliberalen oder die Verteidiger dieses Konzepts würden natürlich sagen, dass die Motivation zur Akkumulation von Vermögen bei vielen auch eben ist, der Familie, den eigenen Kindern einen guten Start, ein gutes Leben zu ermöglichen. Dagegen ist ja auch nichts zu sagen. Es darf nur nicht so weit gehen, dass dann diese Erben die Hände in den Schoß legen und letzten Endes als produktive Kräfte in der Gesellschaft verloren gehen. Problematischer noch ist natürlich die große Anzahl derjenigen, die nichts erben und die zwischen sich und diesen Erben eine Glasdecke sehen, von der sie sicher sind, dass sie da nie durchkommen.
Ja, das hat ja diese sehr engagierte Julia, deren Nachnamen mir jetzt gerade nicht einfällt, in ihrem Buch vor etwa 10 Jahren kam das heraus, die Erbengesellschaft, so herausgestellt, dass sie dann festgestellt hat in ihrem Bekanntenkreis, etwa die Hälfte erbt einfach nichts und die andere Hälfte erbt irgendwas, eine Wohnung oder sogar was Größeres. Und was das für einen fundamentalen Startunterschied schon macht und überhaupt, also wie sich das reinfrisst als soziales Problem in jeden Freundeskreis auch.
Genau, das ist der zweite Aspekt, dass eben Kapital zu Kapital will, Geld will zu Geld. Und eben wer da eine andere Ausgangssituation dann hat, kann sich auch ein längeres Studium erlauben, kann sich eine bessere Ausbildung leisten. Das verfestigt natürlich dann nochmal diese Struktur. Mhm. Aber es führt eben auch dann bei denjenigen, die das nicht haben, zu einer ganz tief sitzenden Frustration.
Ja.
Die sagen sich, ich komme doch da sowieso nie hin.
Ja.
Ich werde mich da sowieso nie in diesen Reihen in irgendeiner Form etablieren können. Das schafft vielleicht einer von 10.000. Warum soll ich mich dann groß anstrengen?
Ja, eben. Also von wegen Neiddebatte, das ist ja ein ganz berechtigtes Unrechtsgefühl.
Ja, das hat auch nichts mit Neid zu tun, sondern das ist wirklich einfach die Frage, sind die Chancen einigermaßen fair verteilt? vollkommen klar, es gibt keine völlige Chancengleichheit. Das kann man fast nicht herstellen. Aber wir sind jetzt auf einem Weg in eine Gesellschaft, in der diese Chancengleichheit wirklich dramatisch in ein Ungleichgewicht rückt. Und das ist etwas, was wir auch an breiten Teilen der Bevölkerung eben widerspiegeln, die schlicht und ergreifend sagen, mein lieber Freund, ich habe nichts zu verlieren. Mhm. Also führe ich mich jetzt auch entsprechend auf.
Ja. Okay, was schlägt Thomas Piketty vor?
Er sagt, wir müssen uns die Erben anschauen und die Erbschaftssteuer. Wir müssen schauen, dass beim Übergang von Vermögen von einer Gesellschaft auf die andere, auf der einen Seite diese Motivation, ich will was für meine Kinder tun, ich will schauen, dass meine Familie versorgt ist und so weiter, nicht komplett zerstört wird. Auf der anderen Seite aber dieser Effekt der Demobilisierung der Erben nicht eintritt. Das ist also eine entsprechende weitere sozusagen Motivation da ist, sich an der Gesellschaft produktiv zu beteiligen. Erbschaftssteuer spielt eine zentrale Rolle. Vermögensteuer spielt eine zentrale Rolle. Es ist ja bezeichnend, dass wir in Deutschland gar keine statistischen Kenntnisse mehr über die großen Vermögen haben, weil die Vermögen nicht mehr erhoben werden. Das muss aufhören. Wir müssen da genauer hinschauen können, um einfach feststellen zu können, wo kumuliert nicht nur Kapital, sondern auch politischer Einfluss. Und wo muss man dann eben entsprechend eingreifen, um Fehlsteuerungen zu vermeiden? Das Dritte ist eben einfach die ganz normale gesetzliche Festlegung, Regulierung von Verbraucherschutz, von entsprechenden Regulierungen, die dazu beitragen, dass die breite Bevölkerung vor Auswüchsen dieser Entwicklungen geschützt sind. Wir hatten im Vorgespräch auch kurz über die sozialen Medien gesprochen und festgestellt, dass die Besitzer dieser Plattformen in der Lage sind, inzwischen auch die Gesetzgebung in ihrem Sinne so zu beeinflussen, dass praktisch keine Verantwortlichkeit mehr für die dort gezeigten Inhalte und deren Effekte auf die Jugend getragen werden muss. Da muss der Gesetzgeber eingreifen können und dazu muss er wiederum in der Lage sein, auch diesen wirklich starken wirtschaftlichen Kräften entgegenzutreten.
Kann man Thomas Piketty als einen bezeichnen, der unter dem Begriff Verantwortungseigentum ethisch zu verorten ist? Also, dass er sagt, wir brauchen halt auch immer die Verantwortung und eben auch die Adressierung von Verantwortung und die demokratische Legitimität von Verantwortung?
Das ist ein schöner Begriff. Ich glaube, da würde er auch unterschreiben. Denn jedenfalls in dem Buch will er die Gesellschaft nicht verändern. Er will niemanden enteignen, er will keine wirklich dramatischen Eingriffe. Aber er sagt, das System, so wie es jetzt ist, wird sich auf die Dauer selbst überholen. Und dazu muss man eben denjenigen, der Kapital besitzt, auch wieder mit in die Verantwortung nehmen.
Und wie kann man das dann ohne Enteignung? Wir waren ja vorhin auch bei diesem Bodenrecht. Es gibt ja auch viele, die sagen, wir müssen zurück zu einem Gemeinschaftseigentum, also dass das Eigentum in München, also der Boden der Stadt München gehört und nicht privaten Eigentümern, das wäre ja schon verbunden dann mit einer gewissen Enteignung. Oder ich kann mir schon in vielerlei Hinsicht vorstellen, dass dort eine gewisse Enteignung auch nötig ist, wenn man umwandeln will in eine gesellschaftliche Gesamtverantwortung und auch Entprivatisierung.
Also ich weiß nicht, wie Piketty das jetzt sehen würde. Ich selber würde sagen, mit einer Enteignung von Grund und Boden in München ist eigentlich noch nichts gewonnen. Letzten Endes geht es darum, dass mehr Grund und Boden offensichtlich gebraucht wird, als da ist. Nur dadurch steigen ja letztlich die Preise für Grund und Boden. Und dass eben zunächst mal dafür gesorgt werden muss, dass dieser Nachfrage ein entsprechendes Angebot wieder gegenübersteht, in Form von Bauland, in Form von Immobilien, die zur Verfügung stehen und auch bezahlbar zur Verfügung stehen.
Eben, bezahlbar.
Es gibt auch Modelle, das hat aber jetzt mit dem Piketty nichts zu tun, die dafür sprechen, diese sogenannten Spekulations- oder Windfall-Profits abzugreifen und zu sagen, du hast eigentlich nichts dafür getan, dass dein Grundstück jetzt plötzlich sehr viel mehr wert ist. Die Stadt München schon, weil sie Kanalisationen und Straßen hingebaut hat, aber du eigentlich nicht. Also lass uns doch den Mehrwert, den dein Grundstück seither erwirtschaftet hat, mit unserer Hilfe, lass uns den teilen zwischen der Gemeinschaft und dir.
Also wieder besteuern, Modellbesteuerung, genau. Prinzipbesteuerung.
Ja. Also solche Modelle. Ich glaube, grundsätzlich mal mit dem Eigentumsübergang hat man das Problem noch nicht gelöst, sondern man müsste andere Modelle noch dazuziehen, die eben auch den marktwirtschaftlichen Gedanken dann Rechnung tragen. Und wenn viel Nachfrage da ist, dann muss auch viel Angebot irgendwann mal kommen, damit die Preise wieder einigermaßen gleich bleiben.
Ja, das müssen wir mal an einer anderen Stelle vertiefen, das Wohnungsproblem. Aber wir hatten außer Erbschaftssteuer auch noch andere Vorstellungen von Thomas Piketty. die er macht, um das Geld, das Problem des Geldes und der Spekulation und der übertriebenen Geldgewinne immer so zu regulieren, dass es da kein Überwachstum gibt an Geldvermögen.
Ja, also ich habe es, glaube ich, im Wesentlichen schon angedeutet. Es geht um die Besteuerung von Kapital. Es geht eben auch um Vermögenssteuern. Der Vermögenssteuer wird ja oft entgegengehalten, das Argument, dieses Vermögen habe ich ja schon mal versteuert, als ich es erworben habe in der Einkommensteuer. Warum soll ich dann nochmal in seiner Substanz wieder versteuern? Aber das genau berührt die Frage, wann wird ein Vermögen so groß, dass es gesellschaftlich nicht mehr tragbar ist. Das heißt, wie muss ich eingreifen, damit Vermögen nicht so stark sich konzentriert, dass unsere Gesellschaft demotiviert wird und dass eben politische Entscheidungen dann auch in der falschen Richtung getroffen werden. Das ist eigentlich der Grund, warum Piketty für die Vermögensteuer eintritt. Und das Argument der Doppelbesteuerung, das könnte jeder von uns auch anziehen. Das Einkommen, das Sie und ich erwirtschaften, das haben wir schon mal bei der Einkommensteuer versteuert und bezahlen trotzdem nochmal Steuern, dann werden wir in den Laden gehen und Mehrwertsteuer bezahlen. Also eine Doppelbesteuerung von Geld ist nichts Unanständiges, das kann passieren. Und das kann vor allen Dingen dann passieren, wenn es gute politische, volkswirtschaftliche Gründe gibt, warum so große Vermögen auch ihren Teil zur Volkswirtschaft beitragen.
Ja, ganz grundsätzlich finde ich, muss man ja auch sagen, weil du hast vorhin gesagt, natürlich hat ein Mensch ein Interesse daran oder ist es eine ehrenwerte Motivation, wenn man die Familie versorgen will und insofern auch die Erben. Aber gerade das ist natürlich auch in gewisser Weise ein Teufelskreis, weil wenn das möglich ist, mit großen Erbschaften die ganze Familie zu versorgen, ist das nicht unbedingt mit motivierend für die nächste Generation. Also ich finde, eigentlich sollte ja jeder Mensch ein Interesse haben, und auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel, wenn ich jetzt in einer Genossenschaft bin, da sind dann alle als Miteigentümer motiviert, für ihr kollektives und gemeinsames Eigentum zu arbeiten und sich dafür ins Zeug zu legen und gute Ideen zu realisieren. Während dieses Modell, was du jetzt und offenbar auch Piketty bevorzugst, ist das Unternehmertum, das private Unternehmertum, wo also diese tolle Unternehmerin oder der Unternehmer motiviert ist zu besonderen Leistungen und motiviert ist, ein Unternehmen gut zu führen, um die Familie zu versorgen. Also ganz grundsätzlich ist das ja, finde ich, keine gute Entwicklung. Also vor allen Dingen mit Blick auf die vielen, die dann eben nicht die Chance haben, so eine Motivation zu haben für etwas anderes als nur für mich persönlich zu arbeiten. In einer Genossenschaft arbeite ich halt für das Gesamte auch. Aber trotzdem werden jetzt nicht irgendwelche Erben dadurch privilegiert oder so.
Ja, ist richtig. Also muss man auch korrigieren. Piketty bevorzugt weder das eine noch das andere. Er ist da an der Stelle allerdings relativ neutral, also neutraler, als man es eigentlich aus seinen Grundannahmen heraus meinen könnte. Ja klar, also da gibt es unterschiedliche Modelle, wie man diese Vermögensfragen lösen kann. Die genossenschaftlichen Modelle sind seit Zerfall des Ostblocks etwas in Verruf geraten, weil relativ schwerfällig in ihren Entscheidungsfindungen, weil letzten Endes auch nicht wirklich gleichheitsfördernd, wenn man sich die Gesellschaften dort angesehen hat mit entsprechenden Funktionärskasten.
Naja, das waren ja auch keine Genossenschaften. Also das war ja gerade das Problem, dass es keine wirklichen von den Menschen geführte, genossenschaftlich geführte Unternehmen waren, sondern eine staatszentralistische, dirigistische Wirtschaft.
Ja, aber das Vermögen und die Vermögensallokation war schon genossenschaftlich organisiert. Alles gehörte allen.
Das war ja schon mal eine gute Grundlage, aber demokratisch ging es halt nicht so zu.
Nee, genau. Und es hat auch nicht wirklich ökonomisch gut funktioniert.
Ja, aber Genossenschaften funktionieren schon gut. Denk mal zum Beispiel Mondragon, das ist das siebtgrößte Unternehmen in Spanien. Das hat inzwischen 20.000 Mitarbeiter weltweit. Und da ist das eigentlich ein sehr solides, grunddemokratisches Prinzip, was da in Praxis gelebt wird.
Ja. Nee, also da würde ich auch gar nicht grundsätzlich widersprechen wollen. Ich sage nur, eben in den 80er, 90er Jahren war dieses klassische sozialistische Modell diskreditiert einfach und hat deswegen in der Diskussion damals auch keine Rolle mehr gespielt. Hat durchaus auch dazu beigetragen, dass neoliberalistische Gedanken dann plötzlich Platz gegriffen haben. Nee, gibt es viele Argumente fürs eine wie fürs andere. Ich persönlich kann mir schon vorstellen, dass es für viele Unternehmer eben eine große Rolle spielt, die eigene Familie versorgt zu wissen, dass die auch die Risiken, die mit so einem Unternehmen verbunden sind, in der Lage sind zu tragen und nicht plötzlich vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen stehen oder vor dem Ruin oder sowas. Das kann ich alles ganz gut nachvollziehen. Problematisch wird es, wenn es eben dann dazu führt, dass Verteilungskonflikte plötzlich dramatisch an Schärfe zunehmen, dass eben Eigentumsfragen ungerecht behandelt werden, dass die Menschen den Eindruck haben, hier wird nicht mehr nach Recht und Gesetz, sondern nach den Interessen des Kapitals letzten Endes entschieden.
Um noch eine kleine Anmerkung zu machen, wir hatten hier im Studio Hannes Kuch, der hat ein Institut gegründet, also der hat ein Buch geschrieben über liberale Wirtschaftsdemokratie und ein Institut gegründet, wo Unternehmen, die keine Erben haben, weil oft ist es ja jetzt auch so inzwischen, dass sie keinen Bock haben, das Unternehmen des Vaters oder der Mutter zu übernehmen. Und dann wird dieses Unternehmen in gemeinsames Verantwortungseigentum überführt. Das finde ich ganz interessant. Er sagt, es sind 100 Unternehmen, die im Jahr in Deutschland auf diese Weise, also die keinen Erben in dem Sinne haben. Und dann ist es ein sehr guter Weg, auch für die Belegschaft, die ja eben gewachsen ist, auch in dem Betrieb, dann auch in dem Betrieb bleiben zu können, indem sie gemeinsam das Eigentum übernehmen.
Und absolut motiviert sind dadurch natürlich auch und die entsprechenden Fachkenntnisse auch mitbringen. Mhm. Die haben es ja schließlich jahrzehntelang gemacht.
Ja.
Das ist richtig und das ist auch ein Modell, dem Piketty wahrscheinlich sehr nahe stehen würde. Tatsächlich ist es aber so, dass es halt einfach die Ausnahme ist, wenn du sagst, es sind so 100, 150 Vermögens- oder Betriebsübergänge, die sich dadurch ergeben. Man muss ja sehen, wir sind im Moment in einer Zeit, in der die Babyboomer sich langsam zurückziehen. Mhm. Es finden unglaublich viele Vermögensübergänge im Moment gerade statt von Unternehmen, von mittelständischen Betrieben und so weiter. Und die Regel ist leider eine andere.
Also Vermögensbesteuerung, Erbschaftsbesteuerung, was können wir noch für Ideen von Piketty referieren?
Transparenz. Transparenz von Vermögen nochmal, eben wirklich transparent zu machen, was ist an Geld eigentlich wirklich da, wo hat sich das sozusagen geballt, wie stellt sich das da? Und natürlich, um das Ganze auch greifen zu können, eine internationale Abstimmung. Es ist, ich hatte es vorhin erwähnt, das Kapital ein scheues Reh und wenn es den Eindruck bekommt, hier wird es ungemütlich langsam, dann kann sich es auf die Cayman Island oder nach Dubai verflüchtigen. Und dazu braucht es tatsächlich internationale Absprachen, was sicher nicht ganz einfach ist, aber mit entsprechenden nachhaltigen politischen Vorstößen meines Erachtens nicht ganz ausgeschlossen.
Darüber reden wir im letzten Teil. Wir sprechen heute über die Ideen von Thomas Piketty in seinem Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert, gemeinsam mit Helwin Lesch, der heute mein Gast ist. Und gleich geht es weiter.
Lora München. Der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Und wir kommen jetzt zum letzten Teil in unserer Sendung über Thomas Piketty und seine Vorschläge in seinem Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert. Und wir wollen jetzt nochmal beleuchten, welche internationalen Möglichkeiten es gibt. Denn wir sehen ja und haben in den letzten Jahrzehnten gesehen, wie du sagst, das Kapital ist ein scheues Reh und geht halt dahin, wo es am meisten Verwertung und Vermehrung erwarten kann. Und dann ist es halt weg im eigenen Land oder die Arbeitsplätze sind weg. Also wir haben das als Exportnation ja sehr erlebt, dass also viele Unternehmen zum Beispiel nach China abgewandert sind, weil es dort lukrativer war und keine Regelung uns davor geschützt hat. Oder jetzt die Solarindustrie, die völlig blank dasteht, weil einfach die chinesischen Solaranbieter preiswerter sind. Und es immer die Frage ist, wie kann man sich sozusagen national oder regional einen gewissen Schutz gewährleisten und trotzdem an der internationalen Arbeitsteilung und am internationalen Welthandel teilnehmen, obwohl wir ja im Moment natürlich sowieso eine grobe Zerstörung dieser Welthandelsidee erleben, in dem einfach nur noch Feindschaften entstehen. Aber lassen wir uns mal nochmal inspirieren von der Idee, dass eine internationale ein ethischer Welthandel möglich wäre, der genug reguliert ist, um zu grobes Unrecht zu vermeiden?
Ja, muss man vielleicht unterscheiden zwischen Handel und Kapitalströmen. Die Tatsache, dass eben viele Produktionsstätten jetzt näher sozusagen an die Märkte herangerückt sind, die sie bedienen wollen, also sprich die deutschen Automobilkonzerne nach USA gehen, um dort die Märkte zu bedienen, die Maschinenbauer nach China gehen, um die chinesischen Kunden zu bedienen, hat zwei Gründe. Einmal eben die Tatsache, dass man dann die Verbraucherinteressen dort, die Märkte besser kennt, wenn man vor Ort ist. Und zum anderen die Zoll- und Handelsschranken, die eben von diesen Ländern aufgerichtet werden, nicht zuletzt eben jetzt von Trump durch seine Zollpolitik.
Klingt eigentlich richtig nett. Also als Globalisierungskritikerin würde ich jetzt sagen, ja gut, aber es wird halt sehr viel von der heimischen Industrie jeweils, zum Beispiel Rumänien hat früher eine blühende Textilindustrie gehabt und jetzt werden dort einfach nur noch für die Jeans die Reißverschlüsse genäht und sonst weiß man nichts mehr von der Gesamtheit der Produktion.
Ja, es gibt natürlich noch einen dritten Grund, das sind unfaire Handelspraktiken, eben entsprechende Subventionen, die zum Beispiel bei der Solarindustrie bei uns letzten Endes den Todesstoß versetzt haben, weil die Chinesen halt ihre Industrie entsprechend unterstützt haben. Ja, also da gibt es verschiedene Gründe. Ob das so wünschenswert ist, ist wieder eine andere Frage. Die Ökonomen würden sagen, jeder soll doch das tun, was er am besten kann. Und mit diesen Produkten dann Handel betreiben.
In der internationalen Arbeitsteilung.
Genau. Und da gibt es auch ein sehr schönes Beispiel dafür. Die Amerikaner haben nie so schlechte Autos gebaut wie in den 70er und 80er Jahren mit Starrachsen und Blattfedern, als sie völlig vom internationalen Markt abgeschottet waren. Die amerikanischen Automobilkonzerne haben es in der Zeit geschafft, eine politische Regulierung mit relativ hohen Einfuhrschranken für fremde Automobile aufzustellen, dass sie sich nicht mehr genötigt gesehen haben, irgendeine Innovation in ihre Autos einzubauen, sondern die haben dieselben Autos immer weitergebaut. Immer größer, immer spritschluckender, aber eigentlich dieselben, im Grunde genommen sehr schlechten Autos, die damals in den 70er, 80er Jahren von den Amerikanern auf dem amerikanischen Markt gefahren wurden. Was heißt es, wenn ich mich vom internationalen Wettbewerb abkopple, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich an dem Fortschritt dieses Wettbewerbs nicht mehr teilhabe.
Okay, man könnte jetzt natürlich da anführen, ein kooperatives System wäre noch wünschenswerter, wo man einfach international austauschen könnte. Hey, wie geht es, das beste Auto zu bauen? Wie geht die beste Solartechnik? Wie geht das beste Ersetzen von Autos durch Kleinbusse, was weiß ich. Aber du bist ein Befürworter der freien Marktwirtschaft. Ich lasse dich jetzt auch weiterreden. Dann sag uns noch mal dein Plädoyer.
Im Grunde geht es jetzt vom wirtschaftlichen Bereich jetzt wieder rüber zum Kapital und der Frage, wie kann man dieses scheue Reh auf der eigenen Lichtung behalten. Da kann man natürlich einen Zaun außenrum bauen. Das sind Kapitalverkehrskontrollen, eben um sicherzugehen, dass das Vermögen nicht ins Ausland geschafft wird. Gibt es immer noch auf der Welt, und zwar in erheblichem Maße, nicht zuletzt auch in China. Ein Chinese kann nicht ohne weiteres sich an Unternehmen im Westen beteiligen und Ähnliches. Eine der Möglichkeiten. Andere Möglichkeit ist eben dafür zu sorgen, dass die wesentlichen Randbedingungen für das Kapital in den verschiedenen Märkten in etwa gleich sind. Und auch da gibt es Möglichkeiten, sowas herbeizuführen, indem man beispielsweise sagt, ihr könnt in Dubai Börsen aufmachen, wie ihr wollt. Wir lassen sie einfach nicht zu. Wir lassen die Börsen erst dann zu und den Handel mit diesen Börsen, wenn in Dubai ähnliche Randbedingungen fürs Kapital herrschen wie bei uns. Also letzten Endes auch eine Abschottung von verschiedenen Märkten, um sicherzugehen, dass die Spielregeln in allen Märkten in etwa gleich sind. Niedrigsteuerländer, ich habe jetzt Dubai genannt, aber gibt ja verschiedene, haben wir alle, glaube ich, im Blick, leben ja letztlich parasitär davon, dass die anderen Länder eben ihre Gesellschaften noch einigermaßen finanzieren und sie sich sozusagen als Steuerdumping-Geschäftsmodell da oben draufsetzen. Und dagegen können die größeren Gesellschaften immer noch was tun, indem sie eben den Handel und den Austausch mit solchen Steueroasen einschränken.
Wir haben ja die Welthandelsorganisation WTO, die jetzt ein bisschen lahmgelegt ist durch die amerikanische, also die wollen da nicht mehr mitmachen. Und es ist natürlich auch eine Organisation, wie soll ich sagen, des Weltkapitalismus, nicht gerade wahnsinnig der UN verpflichtet oder so. Aber man könnte ja wieder sagen, und das ist jetzt die Welthandelsorganisation unter dem Dach der Vereinten Nationen, die könnte sowas dann übernehmen?
Die könnte sowas übernehmen, ist aber eben genau von den Unilateralisten wie Trump und übrigens auch Obama vorher sehr stark geschwächt worden. Ja, die wesentlichen Richterstellen sind da nicht mehr besetzt. Das heißt also, Verfahren laufen da zum Teil eben ins Leere. Man braucht gar nicht unbedingt eine supranationale Organisation. Wenn der Markt groß genug ist, der sagt, wir spielen mit euch nicht mehr, dann wird sich da was ändern. Wenn die Europäische Union festlegen würde, bestimmte gesetzliche Regelungen in der Steueroase X oder Y widersprechen unserem Gedanken der Finanzierung des Gemeinwohls so fundamental, dass wir das nicht mehr gutheißen können und wir kappen deswegen einige Verbindungen zu dieser Steueroase, dann bewegt sich da auch was.
Ja, insofern ist das jetzt ein gutes Schlusswort. Da bewegt sich was, wenn der politische Wille da ist und da wäre und sich nicht einfach beugen würde einem, du nennst es einem, dem scheuen Reh, was sonst macht, was es will, wenn es nicht eingehegt wird. Wir sprachen über Thomas Piketty und sein Buch »Das Kapital im 21. Jahrhundert«. Und ich hatte zu Gast Helvin Lesch hier im Studio. Vielen Dank, dass du es uns nahegebracht hast. Und mein Name ist Renate Börger. Auf Wiederhören.
Wiederhören. Vielen Dank.